Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 286. Sandpott-Ausgabe, sagt Michael. Letzte Woche traf ich anlässlich der Wir-haben-es-satt-Demo in Berlin Simone Britsch, die schon seit 20 Jahren im Ökodorf Siebenlinden in Sachsen-Anhalt wohnt. Das war eine gute Gelegenheit, etwas mehr über diesen Versuch von aktuell 150 Menschen zu erfahren, eine zukunftsfähige Lebensform auf dem Lande zu praktizieren. Und mit einem ökologischen Fußabdruck von nur einem Drittel des Bundesdurchschnitts ein glückliches Leben zu führen. Dazu gehören Strohballenlehmhäuser genauso wie eine Agroforst-Testfläche oder Kurse, Seminare und Festivals. Und da es in Siebenlinden genauso menschelt wie überall, ist das Soziale die eigentliche Herausforderung. Lasst euch also für rund eine halbe Stunde von Simone ins Paralleluniversum des Ökodorfs mitnehmen.
Ja, hallo, mein Name ist Simone Britsch und du hast mich bestimmt eingeladen in deinen Podcast, weil ich aus dem Ökodorf Siebenlinden komme.
Ja, genau.
Ich lebe dort seit 20 Jahren jetzt mittlerweile. Wir sind 150 Menschen und versuchen und praktizieren einen nachhaltigen Lebensstil auf dem Lande, der Freude macht. Und mir macht das eben auch Freude. Also ich bin da einfach so mit ganzem Herzen dabei und werde da nicht müde über die vielen Jahre.
Wunderbar. Als du damals dazugekommen bist, existierte das schon. Ne? Du bist kein Gründungsmitglied.
Genau, ich gehöre nicht zu den Poppau Pioneers, wie wir die ersten nennen, die bei uns eingestiegen sind, beim kleinen Dorf Poppau in der Altmark, eben mit dieser eigentlich verrückten Idee, eine Siedlung für bis zu 300 Menschen aufzubauen, rund um einen Resthof, der ziemlich verfallen war. Also ich habe mir das am Anfang angeguckt, als sie den Platz gefunden hatten.
Ja.
Die hatten ein paar Jahre Vorlauf gehabt und haben eben mit diesem Ökodorf-Konzept dann nach erschwinglichen Grundstücken geschaut, die groß genug sind. Und ich fand es einfach nur verrückt am Anfang, als ich mir das angeguckt habe. Ich bin eigentlich rückwärts wieder raus. Also da war einfach nichts. Da war kaum Infrastruktur. Da standen ein paar Bauwagen dann, die sie da hingezogen hatten. Es war wirklich geprägt durch eine sehr intensive DDR-Landwirtschaft. Und ich habe es mir nicht zugetraut. Also ich bin erstmal wieder weg, habe mit meinem Partner dann andere Projekte besucht und bin eigentlich erst nach den ersten 5 erfolgreichen Jahren habe ich mich dann da erst hingetraut, so richtig.
Das heißt, Siebenlinden ist nicht in Poppau, sondern außerhalb, ja?
Richtig, das ist eine ganz besondere Situation gewesen, die auch so dieser Nachwendezeit geschuldet ist.
Ja.
Die hatten einfach die Chance, beim alten Dorf, also beim gewachsenen Dorf Poppau, Land zu kaufen und da nochmal eine neue Siedlung aufzubauen. Und das darf man eigentlich in Deutschland nicht.
Ja. Ja,
das macht auch Sinn, dass man das eigentlich nicht darf, denn wir sind ein zersiedeltes, dicht besiedeltes Land.
Ja.
Und da darfst du eben keine komplett neuen Baugebiete ausweisen. Und wir haben dort aber eben auf den mittlerweile 100 Hektar das Recht, im Kerngebiet von 6 Hektar auch zu bauen. Und versuchen mit einer Siedlung, wo Menschen sind, die natürlich auch einen gewissen Impact haben, aber trotzdem die Landschaft und die Biodiversität, das Ökosystem aufzuwerten.
Mhm.
Das ist unser Anspruch.
Okay, das heißt also, vorher war so ein Resthof und ansonsten waren da Wiesen, stelle ich mir so vor?
Ja, es sind 70 Hektar Wald, die wir haben.
Oh ja.
Also es war ein großes Gebiet von Kiefernforst. Also die DDR hatte ja auch einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad mit Holz und Harz und diesen Naturprodukten und haben eben ihre Wälder sehr wirtschaftlich aufgebaut.
Ja.
Und große Ackerflächen, wo einfach große Landmaschinen eben diese Riesenschläge dann bewirtschaftet haben von der LPG dann betreut.
Und jetzt stehen da mittlerweile mehrere Häuser, ja?
Genau, wir haben jetzt 14 Wohnhäuser gebaut, fast alle in Strohballen-Lehmhäuser. Also wir bauen so ungefähr alle 2 Jahre, kannst du dir vorstellen, ein Haus. Das ist für uns auch immer ein sehr großer Kraftakt natürlich,
ja,
das zu planen, zu finanzieren und umzusetzen. Und wir haben über die Jahre eine ökologische Aufwertung der Wälder angefangen. Das ist ja ein Langzeitprojekt, diese Waldrenaturierung.
Ja.
Und auf den Ackerflächen haben wir einerseits Waldgärten, Permakulturgärten und eine große Gärtnerei, die aber eben auch sehr strukturell vielfältig ist. Du findest viele Hecken. Wir haben ganz toll den Vogelartenbestand zum Beispiel fördern können. Es ist eine wirklich schön strukturierte, lebendige Landschaft, die sich da entwickeln darf.
Ja, nochmal eben so ein bisschen, um das geografisch einzuordnen. Poppau kannte ich vorher nicht, den Namen. Was ist denn so die nächste größere Stadt, die man so eventuell kennen könnte?
Naja, die meisten, da greife ich dann auf Wolfsburg zurück. Das ist 50 Kilometer entfernt. Okay. Das ist der nächste ICE-Bahnhof. Von da steigst du dann in eine Buslinie, die durchgehend vom Wolfsburger Hauptbahnhof bis zum Ökodorf fährt.
Hey.
Wenn man von der anderen Seite kommt, wäre es Salzwedel.
Ja.
Ja, die größte Stadt bei uns in der Nähe.
Genau. Und die Gegend heißt Altmark.
Mhm.
Ja, sehr schön. Wie weit ist es bis zur Elbe?
Je nachdem, an welchem Punkt der Elbe du fahren willst, aber so die nächste Strecke wären so 80 Kilometer ungefähr.
Oh ja, doch, okay, ja. Na gut. Also ein paar Dinge hast du ja schon angesprochen, was jetzt so diese Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Ökologie angeht. Also Strohballenhäuser beispielsweise, das heißt, wenn die Häuser mal irgendwann eventuell wieder abgebrochen werden müssten oder so, dann hinterlassen die keinen Müll, sondern ist einfach biologisch abbaubar sozusagen.
Naja, wir müssen ehrlich sein, natürlich liegen da Kabel, Leitungen drin und auch die Fensterscheiben werden sich nicht kompostieren.
Ja.
Aber der Großteil der Baumasse besteht eben aus Naturmaterialien und ist im Prinzip kompostierbar oder auch regenerierbar. Der Lehm im Lehmputz, den kannst du ja wieder neu anrühren und das nächste Haus damit verputzen. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Ökobilanz, die wir dadurch erreichen für die Häuser.
Ja.
Wenn du dir überlegst, was in so einem konventionellen Gebäude drinsteckt an Energieinput, bevor das Gebäude überhaupt betrieben wird, Stichwort Beton oder so Baustoffe, ja auch die Isolierungen, da ist einfach diese Strohballenlehmbauweise was uns ganz doll am Herzen liegt und wo wir auch Pionierarbeit mitgemacht haben. Damals, vor über 20 Jahren, als der Strohballenbau überhaupt legalisiert wurde, also Strohballen als Baustoff zugelassen wurde, da haben wir uns sehr engagiert mit dem Architekten Dirk Schammer zum Beispiel.
Ja, genau. Ich kenne das von einem anderen Ökodorf in Niederkaufungen. Die haben im Laufe der Zeit auf ihrem Gelände und drumherum verschiedene Betriebe gegründet, sodass die also einen Teil der Bewohnerinnen da zumindest intern sozusagen Geld verdienen können. Habt ihr auch irgendwas Ähnliches oder wovon lebt ihr?
Ja, die Kommune Niederkaufung, finde ich, ist da ein super Vorbild mit ihren Werkstätten, mit ihrer Tagespflege und so weiter.
Genau.
Für uns ist das grundsätzlich auch das Vorbild. Es ist ein bisschen schwieriger in der Altmark, weil wir eben in so einer strukturschwachen Gegend leben. Es ist uns auf jeden Fall gelungen, Arbeitsplätze vor Ort durch die eigene große Gärtnerei, die sehr, sehr professionell arbeitet, auch durch die Waldwirtschaft, die Produkte allerdings, die aus Wald und Garten kommen, da sind wir übrigens überwiegend selber die Konsumenten.
Ja.
Also dieser Selbstversorgungsansatz, der ist bei uns ganz stark.
Ja.
Und dann gibt es noch einen Waldkindergarten. Das war übrigens auch der erste in Sachsen-Anhalt, den wir da gründen konnten, wo auch Menschen beschäftigt sind. Und das Wichtigste bei uns, so aus dieser Sicht, woher kommt das Geld und Arbeitgeber, ist aber der Bildungsbereich. Also wir haben ein großes Tagungshaus, wo wir eben rund ums Jahr Kurse anbieten und Seminare, auch Kulturveranstaltungen, Festivals. Das ist sehr vielfältig und ja, das ist so etwas, wo wir auf dem Land eben eigentlich schöne Arbeitsplätze einrichten konnten, wo die Mitbewohnenden, die dann auch zuziehen, gerne arbeiten.
Ja.
Und vielleicht noch ganz kurz der Anteil an Menschen, die außerhalb arbeiten, also der ist ungefähr, sind das so 12, 13 Menschen, die regelmäßig nach außerhalb pendeln, aber etliche haben auch Remote-Arbeitsplätze mittlerweile.
Ja.
Das sind junge Leute, die zuziehen und die bringen ihren Arbeitsplatz dann manchmal einfach mit.
Genau. Habt ihr irgendwelche Visionen, was da noch so dazukommen könnte? Oder ist der Schwerpunkt wirklich nur dieser Bildungsbereich?
Na, im Moment doch, wir haben immer Projekte, die wir verfolgen natürlich, wo wir uns weiterentwickeln. Und einerseits ein großes Projekt, was nicht hinzukommen muss, aber die Frage ist, wie kann man denn heutzutage noch so bauen, dass es bezahlbar ist. Also wir bauen, das hatte ich eben bei den Arbeitsplätzen nicht erwähnt, überwiegend mit eigenen Handwerkenden. Also es ist ja auch ein großer Arbeitsbereich, aber die Preissteigerungen bei den Baumaterialien, und das trifft uns auch alles. Und wir fragen uns, ja, wie können wir denn weiterhin günstigen Wohnraum schaffen? Also wir wohnen alle recht klein, auf kleinen Flächen, das ist auch unser Prinzip.
Ja.
Und das wäre keine große Vision, aber es wäre sehr schön, wenn der Strohballenbau bei uns gut weitergeht. Eine große Visionskraft hat für uns der Agroforst, also diese Landwirtschaft, wo Baumreihen sich mit Ackerstreifen abwechseln. Und da haben wir auf 17 Hektar eine Testfläche angelegt, die auch Modellcharakter hat, weil wir verschiedene Baumreihen kombiniert haben dort. Mhm. Und wir würden damit unglaublich gerne in unserer Region, aber auch bundesweit noch mehr Menschen, die auch größere Flächen haben, inspirieren. Das wäre einfach die Landwirtschaft der Zukunft. Ne?
Genau, mit irgendwelchen Forschungseinrichtungen zusammen?
Also mit Forschungseinrichtungen direkt im Moment nicht. Wir arbeiten zusammen mit Nature Fund. Das ist eine kleine Umweltorganisation, die den Agroforst stark fördert.
Ja.
Und auch mit dem Deutschen Agroforstverband und versuchen uns natürlich auch mit Akteuren zusammenzuschließen, die dann mit vielleicht Forschungseinrichtungen und so weiter zusammenarbeiten.
Also
Agroforst ist uns total wichtig. Dann beschäftigt uns wie alle im Moment das Thema Energie. Also da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Wir setzen im Moment auch noch viel auf das Holz aus eigenen Wäldern, was unsere Holzvergaseröfen angeht. Mhm. Und beschäftigen uns damit, wollen wir ein eigenes Windrad aufstellen? Was hat das für Vor- und Nachteile? Das sind immer wieder intensive Diskussionen, die bei uns
kann
laufen.
Mir vorstellen.
Uns quält die Frage der Elektromobilität ebenfalls, wie alle. Ja. Wo geht's hin mit der Fortbewegung? Zum Glück haben wir eine eigene Bushaltestelle und können viel Mobilität auch dadurch abdecken. Aber trotzdem brauchst du bei uns auf dem Lande im Moment noch die Automobilität. Ja, und die Frage ist, wie groß werden wir wachsen? Also wir sind jetzt 150 Menschen, wir haben Potenzial für 300 Menschen. Und wie entwickelt man diesen sozialen Organismus weiter?
Und in welcher Zeit? Ne? Da muss ja auch so wachsen, dass die Neuen gut integriert werden. Ne?
Genau.
In dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, wie laufen bei euch Entscheidungsprozesse?
Ja, das ist eine spannende Frage und ich kann sagen, wir haben bis jetzt da eher über diesen ökologischen Aspekt gesprochen von Siebenlinden.
Ja.
Das ist auch der Gründungsimpuls, ne? Dieses nachhaltige Leben, das bescheidene, gute Leben zu leben.
Ja.
Und die Gründerinnen und Gründer damals, die hatten gar nicht so im Blick, dass aber die größte Herausforderung das Soziale sein wird. Und das ist nicht nur bei uns in der Gemeinschaft so, das werden alle Gruppen bestätigen. Die Menschlichkeit, das Menscheln, das Miteinander, das ist eigentlich die Challenge. Und da haben wir über die Jahre, glaube ich, eine ganz gute Lebendigkeit uns bewahrt und gleichzeitig so eine Entspannung auch in die Prozesse reingebracht. Das war am Anfang viel aufgeregter vieles. Ja. Und es gibt auch diese Aufreger immer mal wieder. Das ist nicht zu vermeiden, aber alleine schon, wenn du weißt, dass diese Auseinandersetzung, diese Konflikte dazugehören, dass das entspannt schon mal viel, wenn es nicht als Drama oder darf nicht sein, sondern da ist eine schöne Routine reingekommen und wir haben ein Entscheidungsmodell entwickelt über die Jahre, das wir Rätesystem nennen. Das ist so ein Delegationsprinzip von Entscheidungen in Fachgruppen, die auch viel autonom entscheiden können, aber super transparent sind. Mhm. Also das ist halt ganz wichtig, dass da mit offenen Terminen gearbeitet wird, dass mit Protokollen gearbeitet wird, dass die Gremien gewählt sind und auch immer wieder zum Beispiel Probezeitlerinnen, die zuziehen wollen, dort mit integriert werden und da reinwachsen. Und es ist wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, wenn du mit Fachgruppenentscheidungen, Räte nennen wir das, nicht einverstanden bist, dass du dich auch zu Wort melden kannst und auch eine Stimme dann auch letztendlich hast, ne? Dass der Einzelne nicht so ausgeliefert ist, diesem System. Und letztendlich der letzte Punkt zum Entscheidungssystem. Die wichtigsten Entscheidungen, die werden dann bei uns auch noch von allen getroffen. Okay. Das ist zum Beispiel sowas wie, bauen wir ein neues Haus und wo wird es stehen? Weil das ist etwas, das ist so langfristig, da möchte man nicht, dass das eine Fachgruppe nur, die bereitet das vor. Ne? Und die Themen rund um, wer zieht zu?
Ja.
Denn der Zuzug, die Menschen, das sind die, die das Ökodorf prägen. Und da wollen wir auch alle miteinander uns austauschen und auch mit den Zuziehenden gut in Kontakt sein, sodass das dann auch ein tragfähiges Miteinander wird mit den Leuten.
Das heißt, es gibt sowas wie eine Probezeit. Ja, und ihr habt dann irgendwie ein Team, was also dafür dann zuständig ist, oder sind da alle beteiligt? Dann hinterher zu sagen, ja oder nein.
Also erstmal ist es so ein fester Ablauf, den die Menschen, die sich für uns interessieren, durchlaufen. So ein abgestuftes System, wo man mehrmals wiederkommt und auch Kurse belegt und sich mit der Gemeinschaft austauscht, sodass wir eigentlich erleben, dass wir gar nicht so viele Menschen ablehnen müssen, weil der Prozess so aufgebaut ist, dass die das eigentlich selber bemerken, ob sie zu uns passen oder nicht.
Ja.
Und dann diejenigen, die wirklich hochinteressiert bleiben und wo man auch merkt, oh, da ist so ein gegenseitiges Feuer irgendwie, die bewerben sich dann tatsächlich richtig bei uns und wir stimmen dann darüber ab. Das ist ein Mehrheitsbeschlussverfahren in dem Fall bei uns. Und wenn sie dann reingewunken werden, was dann tatsächlich allermeistens oft der Fall ist, dann machen sie eine einjährige Probezeit bei uns vor Ort und haben zwei Patinnen aus der Gemeinschaft, die das so begleiten. Denn das ist, die Menschen lassen viel hinter sich, muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also wir sind ein toller Haufen und wir bieten eine Menge, aber ja, du gibst deine Wohnung vielleicht auf oder vermietest sie und du lässt deinen Arbeitsplatz vielleicht hinter dir, ziehst weit entfernt von deinen Verwandten und so weiter. Also das ist ein unheimlicher Schritt und das will irgendwie gut moderiert werden, damit das für alle gut läuft.
Was habt ihr für eine Rechtsform?
Wir haben ganz viele Rechtsformen, wir sind schlau. Wir haben zwei Genossenschaften und zwei Vereine und eine GmbH. Und damit können wir alles machen, was also an Aufgaben ansteht. Aber die Basisorganisation ist eine Genossenschaft.
In der man Mitglied wird, wenn man bei euch einzieht.
Genau, und damit bist du dann Mitbesitzer, Mitbesitzerin von Grund und Boden.
Ja.
Von unseren gemeinsamen Betrieben wie Garten und Wald. Gemeinschaftsräumlichkeiten und die ganze Infrastruktur, wie zum Beispiel Pflanzenkläranlage, Kacke, Kompostplatz und was wir eben alles so für die gemeinsame Ver- und Entsorgung eingerichtet haben über die Jahre, Solaranlage und so weiter. Ja. Wenn aber ein Hausbau dann ansteht, der auch nur gemeinschaftlich erfolgen kann, also es gibt bei uns keinen Privatbesitz an Immobilien, dann ist das nochmal wieder ein neuer Schritt. Also du bist nicht automatisch berechtigt, in Häusern zu wohnen, sondern das ist dann eine Wohnungsgenossenschaft oder ein anderer Verein, der für den privaten Wohnraum sorgt. Also für die Gemeinschaftsräumlichkeiten ist schon gesorgt mit der Basisgenossenschaft.
Ja.
Genau.
Aha. Und was kostet da ein Genossenschaftsanteil?
Die Gesamtsumme, die dann einzubringen ist, liegt so um die 15.000 Euro.
Ja.
Und das sind eben bis auf 1.500 Euro sind das alles rückzahlbare Genossenschaftsanteile.
Ja.
Ja, und da kannst du eben, wenn du wieder gehst und kündigst, und bis jetzt konnten wir noch jeden, der uns wieder verlassen hat, auch auszahlen. Es gehen übrigens auch immer wieder Leute, ne? Das ist auch wichtig zu wissen. So eine Gemeinschaft ist halt in der heutigen Zeit nicht etwas, was so eine Entscheidung bis zum Lebensende oft ist, sondern wir haben auch durchaus immer mal 5 Leute im Jahr, die gehen, dann ziehen wieder 8 zu und dann hast du 3 Personen Nettowachstum oder so, ja.
Klar, klar. Wie ist denn das mit Kindern? Also die da jetzt entweder schon bei euch geboren sind oder als Kinder zugezogen sind. Ich weiß, dass eben dass es andernorts so ist, dass die mit 20 oder vorher nicht schreiend, aber dann doch irgendwie wegziehen und nie wiederkommen. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen oder ist die Zeit noch zu kurz?
Nein, da haben wir Erfahrungen und die sind sehr, sehr, sehr bestärkend und positiv. Also ich finde, das ist mit das größte Kompliment an Siebenlinden.
Ja.
So diejenigen, die bei uns geboren wurden oder als kleine Kinder zugezogen sind, wie die zu uns stehen. Was richtig ist, ist, dass sie oft gehen. Das liegt aber an den Ausbildungswegen. Ne?
Ja.
Und ich persönlich finde es auch richtig, dass sie einmal gehen. Also Klar. Wenn du so da geprägt wurdest in Gemeinschaft, dann solltest du auf jeden Fall mal raus in die Welt, um dann bewusst zu entscheiden.
Ah.
Und das ist dann tatsächlich auch so ein Wiederbewerbungsprozess bei uns, wenn die wiederkommen möchten. Aber Fakt ist, dass bereits zwei junge Frauen mit Partner kamen und ihre Babys dann bei uns zur Welt gebracht haben. Und die eine Familie bleibt auch im Moment noch. Und die sind unheimlich verbunden mit Siebenlinden. Die kommen zum Sommercamp, die kommen für Festanlässe, die treffen sich auch bei uns. Also die sind ganz schön miteinander vernetzt und befreundet. Und wir hatten jetzt ja schon viele Kinder und Jugendliche. Also es sind immer so 30 am Platz, die bei uns leben. Und es sind sicherlich auch schon 20 weggezogen. Also da reden wir wirklich über viele junge Menschen und mich freut es total zu sehen, wie die positiv auch rückblickend über ihr Aufwachsen bei uns sprechen. Die hatten vielleicht alle mal eine Krise. Ich kann das von meinem ältesten Sohn erzählen. Ne? Der hatte mit 14 eine ordentliche Ökodorfkrise, scheiß Ökos und so.
Ja.
Und dann immer die ollen Vollkornbrotstullen mit irgendwelchen Aufstrichen, über die Klassenkameraden lästern. Die Klamotten waren nicht 100% modisch genug und. Also was du alles so erlebst, auch als Schüler dann. Ne?
Klar.
Und dann hat er sich entschlossen, auf ein staatliches Musikinternat zu wechseln, hat da einen tollen Neustart machen können, so auch im Freundeskreis. Und jetzt ist der mit seiner Kindheit eigentlich richtig im Reinen und sagt, ey, ich habe sehr, sehr viel mitbekommen. Ich fühle mich selbstbewusst. Ich fühle mich orientiert. Er ist ein Mensch, der etwas beitragen möchte in der Welt. Studiert jetzt nachhaltig Wirtschaften.
Mhm.
Ja, und so sind das so Lebenswege. Die sind nicht immer glatt, ne? Die Biografien von Kindern und Jugendlichen in Gemeinschaften. Aber die sind im den meisten Fällen, muss ich sagen, haben die jetzt richtig tollen Weg gemacht.
Ja. Sehr schön. Wie wohnt ihr? Habt ihr als Familie eine eigene Wohnung oder seid ihr eher in WGs organisiert? Oder wie, also in der Kaufwohnung sind das hauptsächlich WGs, habe ich so mitgekriegt.
Wir sind da sehr divers. Klar ist, dass du nur 32 Quadratmeter bewohnen kannst.
Mhm.
Das ist uns wichtig, um einfach den Ressourcenverbrauch
Klar.
auch und die Heizenergie und so weiter niedrig zu halten.
Ja.
Und wie du diese Wohnfläche nutzt, ist wirklich individuell. Es gibt ein paar Menschen, die das als Mini-Apartment realisieren. Es gibt viele WGs bei uns tatsächlich auch. Und es gibt Familienwohneinheiten.
Mhm.
Das sind so die drei Wohnformen. Und das Schöne ist halt, dass es flüssig ist. Also umziehen ist ein großes Hobby in Siebenlinden, weil sich halt Lebenssituationen ändern.
Klar.
Und wenn zum Beispiel, was bei uns auch vorkommt, eine Familie sich trennt, ne, dann müssen die nicht irgendwie wegziehen oder die Kinder auseinanderreißen oder so, sondern dann kann ein Elternteil vielleicht in eine andere WG ziehen und die Kinder können wechseln zwischen den Eltern.
Das heißt ja auch, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja.
Oder jemand wird älter und verträgt halt das trubelige WG-Leben nicht mehr, wird vielleicht ruhebedürftiger oder hat Schlafstörungen und kann dann vielleicht wechseln. Oder Menschen lernen sich neu kennen und möchten dann halt in die WG ziehen, wo sie gerade richtig Schwung haben. Also das ist unheimlich variabel und das finde ich sehr menschengemäß und auch zeitgemäß.
Ja. Und dann gibt es Gemeinschaftsräume, also wie beispielsweise, wo man gemeinsam essen kann oder so, oder kocht ihr für euch selber?
Das ist auch divers, aber tatsächlich hat für die meisten von uns dieses gemeinsame Essen hohen Stellenwert. Also du kannst in Siebenlinden ist es vielleicht 3 Wochen im Jahr, hat die Küche zu. Ansonsten können wir 2 warme Mahlzeiten essen, mittags und abends im Gemeinschafts-Essbereich. Und das nutzen ganz viele. Es ist einfach auch so dermaßen lecker,
ja,
und so schön, einfach das miteinander zu teilen. Das sind überwiegend Produkte aus unserem eigenen Garten, ne? Und wer will da drauf verzichten,
klar,
zusammen dann zu genießen, zu quatschen.
Genau. Das heißt, ihr habt dann auch ein Profiküchenteam wahrscheinlich, ne?
Ja, wir haben echt ein mega Profiküchenteam. Wir waren ja mit die Ersten, die auch in Deutschland wirklich professionell vegan gekocht haben. Also es gibt auch vegetarische Gerichte bei uns, aber das meiste ist vegan. Und das ist schon witzig, weil damals, ne, als ich hingekommen bin, vor 20 Jahren, habe ich erst in Siebenlinden gelernt, was vegan ist, weil das ganz bekannt war. Ne?
Mhm.
Und tolle Leute, die sich da viel mit beschäftigt hatten. Und jetzt zu sehen, und ich werte das als Erfolg, dass das ja hier in Berlin auf den Speisekarten kannst du überall markiert sehen, was ein veganes Gericht ist. Nicht jeder weiß Bescheid. Mhm. Muss ja nicht jeder essen, aber es ist zumindest eine...
Ja.
Akzeptierte,
das Wort ist angekommen.
Ja,
ne?
Eine akzeptierte Version geworden.
Ja, genau. Ja, du hast gerade schon das Stichwort Deutschland gesagt. Es gibt ja mehrere Ökodörfer oder Lebensgemeinschaften in ähnlicher Form. Seid ihr mit denen in Kontakt, im Austausch? Oder seid ihr eher eine Insel?
Naja, wir sind sehr gut vernetzt. Also es gibt das Netzwerk Global Eco Village Network.
Ja.
Und da sind wir sowohl auf der deutschen Ebene als auch der europäischen Ebene sehr aktiv. Und das ist halt ein lebendiger Haufen, der sich immer wieder auch mit Präsenztreffen, aber auch mit vielen Online-Treffen austauscht. Und einerseits um intern sich eben aneinander zu lernen.
Ja.
Und andererseits haben wir auch immer wieder Projekte, wo wir dann uns bestimmte Themen vornehmen. Zum Beispiel im Moment ist stark die Regionalentwicklung, dass einzelne Gemeinschaften sagen, wir gehen in unsere Region rein und schauen, wie wir mit den Menschen um uns herum, ist ja oft im ländlichen Bereich, eben nachhaltige Projekte umsetzen können, gemeinsam. Und da sind schon viele kleine Bewegungen entstanden. Und bei uns ist es so, dass sich jemand aus Siebenlinden, der Stefan Althoff zum Beispiel, in der Region für Beetzendorf, gesunde Region Beetzendorf halt mit engagiert. Und ja, und der ist dann aber auch wieder im Austausch mit anderen Menschen aus anderen Gemeinschaften. Wie geht es denen in ihren Regionen? Das ist mal so ein Ansatzpunkt.
Ja, wie hat sich denn so der Kontakt zu den Menschen in der Region oder auch deren Wahrnehmung von euch entwickelt?
Ja, natürlich super gut.
Ja, ich nehme an, am Anfang war der erstmal die Exoten, oder?
Genau, das war ein exotisches Projekt, wobei uns ja wichtig war, dass wir die Gemeinde gefragt haben, als wir das Gelände gekauft haben. Also die Gemeinde Poppau hat ja dazu gesagt.
Ja.
Die fanden das aber, glaube ich, auch gut, dass wir einen guten Kilometer entfernt sind.
Ja.
So, leben und leben lassen.
Ja,
ne?
Ja.
Und ja, und das wächst ganz schön zusammen über die Jahrzehnte, aber es braucht halt Zeit, ne? Das läuft über zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Poppau, wo man sich gemeinsam engagiert für den Brandschutz und Katastrophenhilfe und so weiter. Das läuft über ein Fest, was wir immer haben im Mai, so ein Volleyballturnier, ein gemeinsames, über den gemeinsamen Adventsgottesdienst, den wir so kulturell, musikalisch gestalten zusammen. Es gibt Yoga-Gruppen, die da zusammenlaufen und die Kinder natürlich auch, die dann an den Schulen zusammenkommen. Auch immer wieder über Gemeinderäte, wo auch Vertreterinnen aus Siebenlinden dann mitmachen, so regionalpolitisch. Also es muss sich einfach mit viel Geduld und Zeit verweben und sicherlich gibt es noch Vorurteile gegen uns. Ja, ganz bestimmt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich doch auch immer noch Vorurteile gegen manche Lebensweisen um mich herum. Ich bin davon auch nicht frei.
Ja.
Und ja, immer wieder Brücken zu schlagen und in gegenseitigem Respekt sich zu begegnen, das gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was gesagt werden sollte?
Ich würde gerne noch über unseren ökologischen Fußabdruck was sagen.
Bitte
weil,
schön.
Das ist auf jeden Fall einer der großen messbaren Erfolge von Siebenlinden. Wir haben uns vor 10 Jahren mit der Uni Turin zusammengetan und haben dort mal mit einem sehr großen Aufwand und sehr großen Datensätzen ermitteln lassen, wie ist eigentlich die tatsächliche Auswirkung von so einer Lebensweise. Ne? Weil du denkst, ja, das ist alles schön, was wir hier machen und so weiter, aber bringt das denn wirklich unterm Strich was? Mhm. Und sowas misst man ja gerne in CO2 heutzutage. Und da haben wir halt unseren CO2-Fußabdruck errechnen lassen und der ist tatsächlich ein Drittel nur vom Bundesdurchschnitt. Und das ist eine unheimliche Ermutigung, weil wir haben nicht nur ein Drittel Lebensqualität. Wir haben volle Lebensqualität oder vielleicht sogar noch ein Drittel obendrauf.
Ja.
Und können das eben umsetzen mit viel weniger Impact, mit viel weniger Konsum. Und das bestärkt uns unheimlich. Und ein großer Faktor ist sicherlich das Gemeinschaftliche. Erstens kannst du Dinge teilen und gemeinsames Energiekonzept machen und so weiter. Aber du bist auch zufriedener, wenn du ein gutes Miteinander hast. Ne? Und wir haben so viele coole Veranstaltungen bei uns, Feste und wir haben eine kleine Sauna und Bildung. Da machen wir ja auch selber mit in unseren Kursen. Es gibt Bewegungsangebote und Kinoabende und alles. Und dann bist du gar nicht mehr so auf diesen materiellen Konsum aus. Also ich glaube, unser Konsumbedarf ist wirklich gering, wenn wir einfach nur das kaufen, erwerben, zu uns nehmen, was uns echt am Herzen liegt und glücklich macht.
Eben.
Und der einzige Punkt, ne, wo wir immer noch so richtig, glaube ich, kämpfen mit uns in Sachen Konsum, das ist tatsächlich das Reisen. Also wir sind so reiselustig alle. Wir wollen in die Welt wirken, wir wollen die Welt sehen, wir wollen über unseren Tellerrand gucken und halt nicht auf einer Insel leben. Und gleichzeitig immer wieder dieser Kampf, also mir selber geht das auch so, das hat so einen großen Impact, zum Beispiel die Entscheidung für eine Flugreise oder so etwas, dass man sich das so gut überlegen muss. Und damit ringen viele von uns in Siebenlinden, glaube ich.
Mhm.
Ja. Naja, so ist das halt. Ne?
Besucht ihr euch dann eventuell in den Ökodörfern gegenseitig, so auch für Urlaub?
Ja, genau, ja, das machen wir. Ich war zum Beispiel letzten Sommer in Tamera in Portugal, aber habe mich da tatsächlich auf den Landweg hinbegeben und dann auch viel Zeit eingeplant. Da kannst du halt dann nicht für eine Woche hinfliegen. Das ist, also passt in mein Weltbild jedenfalls nicht rein.
Nee, klar.
Sondern dann nimmst du dir halt die Zeit und ist schön, die Welt kennenzulernen und auch die vielen Gäste zu haben. Die erzeugen ja auch Verkehr. Wir haben so viele Besucherinnen.
Ja.
Ich denke, es ist es wert. Wir brauchen diese Art von Inspiration.
Ja.
Und damit bewusst umgehen.
Habt ihr darüber irgendwelche Rückmeldung, was so an Impulsen in die Welt gegangen ist eventuell? Von Leuten, die mal bei euch irgendeinen Kurs mitgemacht haben oder so? Oder einfach nur euch erlebt haben?
Also das ist schon immer wieder erstmal vor Ort berührend, wie dieser Besuch in so einer ökologischen Lebensgemeinschaft viele Menschen zutiefst erschüttert, berührt, aufwühlt. Ne? Also das ist, das macht ganz viel von dem Impuls, glaube ich, aus. Und dann haben sie ein Fach noch, vielleicht lernen sie Strohballenbau bei uns oder gar etwas über Garten, etwas über Gruppenleitung. Und das kommt dann noch als Inhalt natürlich dazu. Aber überhaupt erstmal zu sehen, wie du Menschen berühren kannst und die nehmen das mit. Also das ist ein Erlebnis, was länger nachwirkt. Und das Stärkste, was halt passiert ist, ist, dass Menschen selber Gemeinschaften gegründet haben.
Mhm.
Oder dass sie diesen Impuls vielleicht schon in sich trugen. Dann besuchen sie uns und dann erhalten sie die Ermutigung und zum Beispiel auch die Info, dass man sich da beraten und begleiten lassen kann als Gemeinschaftsinitiative und dass sie nicht alleine sind damit. Oder sie fangen an, wie wild alle möglichen anderen Gemeinschaften zu besuchen. Und das finde ich auch klasse. Weil jede Gemeinschaft hat ja was ganz Eigenes.
Ja.
Und da glaube ich schon, dass wir über die Jahre, also wir haben ja mehrere tausend Gäste im Jahr, da schon viel anstoßen durften. Und das hält mich auch selber lebendig und motiviert.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Gut.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.